Ich habe bis jetzt wirklich ein tolles Europa erleben dürfen. Das jetzt nicht an die Kinder weiterzugeben, das würde ich als große Schande und Verbrechen an unsere Zukunft empfinden.
Aus diesem Krieg sich zurückzuziehen ist einfach nicht möglich, weil nicht wir diesen Krieg angefangen haben und der Krieg ist russischer Krieg und Russland wird diesen Krieg fortsetzen, ob wir das wollen oder nicht. Deswegen müssen wir diesen Krieg gewinnen.
Die Russen fallen Europa ein, Russen morden sich durch die Ukraine.
Letztendlich möchte Russland Europa unterjochen.
Dieser Krieg geht uns alle an.
Dieser brutale Übergriff auf die Ukraine, das ist für mich ein No-Go.
Hallo, liebe Bürgerinnen und Bürger, die was dazu tun. Nach einer kleinen Pause stelle ich euch heute, am Dienstag, den 22. Juli, Udo vor. Udo kann, wie wir auch, dem russischen Terror in der Ukraine nicht einfach zusehen und hilft mit Spenden, die er selbst in die Ukraine bringt. Aber das erzählt er euch am besten selbst.
Hallo Udo, schön, dass du Zeit für ein Interview gefunden hast. Du bist ja eigentlich schon wieder auf dem Sprung in die Ukraine.
Ja, schön. Hallo Sabine, schön, dass wir uns heute wieder sehen. Ja, wir sind in den Vorbereitungen und es soll am Donnerstag schon wieder losgehen.
Ja, du warst ja schon dreimal in der Ukraine und hast Hilfsgüter dorthin gebracht. Wie hat das denn eigentlich alles angefangen? Und wie kam es zur ersten Lieferung und was hast du da hingebracht?
Ja, also ich hatte damals eine Idee, das war vor einem halben Jahr, im Frühjahr, im April. Hatte ich mir überlegt, einen Krankenwagen zu besorgen für die Ukraine, weil ich gesehen habe, dass halt viele, die geliefert wurden, schon zerbombt sind, zerstört sind. Und da habe ich gedacht, da muss ich irgendwas machen. Und durch Zufall hatte ich da einen Krankenwagen an der Straßenseite gesehen, der zum Verkauf stand. Und da ist so meine Idee gewachsen. Und natürlich brauchte ich jemanden, der damit einsteigt, weil ich alleine konnte das nicht stemmen. Ich brauchte an der Grenze Hilfe, ich brauchte bei den Papieren Hilfe und natürlich auch bei der Finanzierung. Und so kam ich dann auf den Ukraine-Space, den du ja auch kennst, durch die Pummelsacke. Und die Pummelsacke, die hat mit Lift Ukraine viel zu tun und die waren auch oft in den Space mit drinne und haben sich vorgestellt und über ihre Projekte gesprochen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, kontaktiere ich die ganz einfach mal. Und das habe ich dann auch getan. Hab dort meine Idee vorgestellt, den Jungs, und wir haben dann zu dritt telefoniert und diese Idee kam ganz gut an. Und so hatten wir uns überlegt, wie wir das weiter voranbringen. Und ja, wir haben dann halt beschlossen, zusammenzuarbeiten. Allerdings kam dieses Auto, was ich da gesehen habe, kam nicht in Frage. Und so hatte ich mich praktisch gleich ans Recherchieren gemacht im Internet und habe auch am gleichen Tag noch ein interessanteres Auto gesehen, wo ich auch sofort einen Termin vereinbart hatte und habe mich dann im Mietwagen reingesetzt und bin den nächsten Tag schon runtergefahren nach Süddeutschland und habe mir dieses Auto angeguckt. Dieses Auto war wirklich wunderbar in Schuss, war durch den Verkäufer, der das gewerblich macht, war schon überprüft technisch. Er hatte mit angeboten, Auto mit Geräten auszustatten, Beatmungsgerät, Defibrillator, alles, was dazugehört. So eine Art Ukraine-Paket hat er das genannt. Ja, und dann habe ich ein bisschen Geld bei gehabt und da das mir recht interessant erschien, habe ich das Auto gleich angezahlt, dass da praktisch nicht mehr verkauft werden kann an jemand anders. Und wir hatten einen Handschlag drauf gegeben und haben vereinbart, dass wir das ungefähr in 4 Wochen dann abholen, das Auto. Und so bin ich dann nach Hause gefahren und habe praktisch der Organisation Lift Ukraine, ja, so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt und vor vollendeten Tatsachen gestellt. Letztendlich fanden sie es dann aber doch gut, dass es so schnell ging. Und wir haben dann vereinbart, dass Lift Ukraine dieses Auto abholt, praktisch mit ein bisschen Werbung versieht, wurden Aufkleber aufgemacht von Lift Ukraine. Und das Auto wurde über Veritas, worüber Lift Ukraine so eine Verbindung hat nach Frankfurt am Main. Die machen so Sanitärausrüstung für Fahrzeuge, haben das Auto auch nochmal technisch überprüft, haben auch den guten Zustand festgestellt. Da war ich sehr froh drüber. und haben das Auto komplett mit medizinischem Equipment aufgefüllt. Fand ich total toll. Da sind Katheter waren da plötzlich drin in den ganzen Schubfächern, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, was man alles braucht. Einwegspritzen, eine super Geschichte. Also Lift Ukraine hat da wirklich viel geleistet. Ich hatte dann nebenbei so eine, weil die Finanzierung stand noch gar nicht. Ich hatte nebenbei dann so eine Werbeaktion gestartet im Internet und habe dann praktisch Geld gesammelt von den Spendern. Und irgendwann nach 6 Wochen, wirklich nach 6 Wochen schon, hatten wir das Auto am Start und haben schon jemanden gehabt, dem wir es übergeben konnten. Es war eine Evakuierungsbrigade, die das Fahrzeug im Oblast Sumy eingesetzt hat oder einsetzen wollte. Und am 1. Mai war schon praktisch der Übergabetermin in Ternopil.
Ah ja, also Lift Ukraine hatte auch diese Kontakte in die
Ja,
Ukraine, wo das
genau.
dann gebraucht ist. Sehr wichtig, dass man weiß, so da wird es gebraucht, da geht
Richtig,
es hin.
richtig.
Ich meine, andere Leute wären vielleicht an dem Krankenwagen vorbeigegangen und es hätte nicht das mit ihnen gemacht, was es mit dir gemacht hat. Also in dir war ja schon irgendwo diese
Ja.
Motivation, helfen zu wollen. Und das war dann so der zündende Funke, der dir da sozusagen das Leben zugespielt hat. So, ah ja, Mensch, das ist es irgendwie. Da kann ich was machen. Du warst ja jetzt schon dreimal da. Welche Erfahrungen hast du denn in der Ukraine gemacht? Und wie erlebst du da die Menschen, mit denen du da begegnest?
Ja, also dieses erste Projekt mit diesem Krankenwagen, das war ja nicht das einzigste Projekt bei dieser Tour. Lift Ukraine hatte noch ein anderes Projekt am Laufen, das war dieser Schnuselraum, der auch beim Ukraine-Space schon oft angesprochen wurde. Ich glaube, wo die Pummelzacke auch für geworben hat. Das war so ein Raum in einem Kinderheim, wo praktisch die Kinder, wenn zum Beispiel ein Luftalarm ist, sich drinnen aufhalten können mit viel Spielsachen, mit viel Sachen, wo sie sich anschmiegen können, wo sie sich einkuscheln können. Diese ganze Inneneinrichtung hat praktisch Lift Ukraine organisiert. Und an diesem Tage, beziehungsweise an diesem Wochenende, wo wir da waren, und den Krankenwagen auch geliefert haben, war die Eröffnung dieses Raums. Und da habe ich dann auch mit dran teilgenommen. Und diese Dankbarkeit, die man da sieht, bei den Kindern, aber auch bei den Erwachsenen. Das ist einfach ein Erlebnis, das muss man selber mal gesehen haben. Es gibt einen so viel wieder. Da vergisst man, dass man mal eine Nacht nicht schlafen konnte. Da vergisst man mal, dass man geschwitzt hat beim Ausladen der Hilfsgüter. Das entschädigt einen eigentlich für alles. Und als ich da reingekommen bin in den Raum, wo die ganzen Kinder gesessen haben, da haben die gleich die Hände hochgerissen und ich habe die dann versucht, alle abzuklatschen mit der Hand. Die sind so offen gewesen, das fand ich toll. Finde ich hier kaum noch, ne? Hier sind alle so distanziert und so in sich gekehrt. Das erlebe ich dort anders.
Ja, ist wahrscheinlich, das höre ich öfter, dass es ganz wichtig ist für die Menschen dort, dass sie merken, wir werden nicht vergessen. Also
Richtig.
neben den Sachspenden ist eben dieses Interesse auch eine Gabe. Hier, guck mal, wir vergessen euch nicht. Ja, du sagst ja selbst, sind ganz schöne Strapazen, die du da auch auf dich nimmst. Das ist schon auch anstrengend. Und ich habe ja eben schon gesagt, andere wären vielleicht an so einem Krankenwagen vorbeigelaufen und es hätte nicht die Idee ausgelöst, Mensch, ich könnte ja mit so einem Wagen helfen. Was ist es in dir, was dich so motiviert, diese Strapazen auf dich zu nehmen und was treibt dich
Ja,
an?
ich interessiere mich ja eigentlich schon lange dafür, für diese Ukraine-Geschichte. Das hat eigentlich angefangen bei der Vollinvasion am 24.02.22. Ich bin ja kaum noch weggekommen vom Fernseher, habe mir die Nachrichten angeguckt, habe den Live-Ticker laufend verfolgt und das hat nachher auch schon Auswirkungen auf meine Gesundheit gehabt, weil ich ja kaum noch schlafen konnte. Ich habe nachts YouTube angehabt und habe mir angeguckt, eine Live-Kamera von Kiew, ob da irgendwelche Bomben einschlagen oder so. Das war nachher auch nicht mehr schön. Ich musste irgendwie einen Weg finden, damit umgehen zu können und habe dann auch ein bisschen Geld immer gespendet. Ich habe nicht viel, aber so ein bisschen konnte ich immer geben. Aber es hat mich nicht ausgefüllt und habe, wie gesagt, nach Wegen und Mitteln gesucht, wie ich helfen kann. Habe auch viele Anfragen schon gemacht, weil ich als Fahrer mithelfen wollte oder so. Zwei Sachen sind so ein bisschen gegen den Baum gelaufen. Es waren aber organisatorische Geschichten. Unter anderem bin ich ein Mensch, der von zu Hause so einen Gerechtigkeitssinn mitbekommen habe. Durch meine Krankheit bin ich auch so ein bisschen sensibilisiert auf Leid anderer. Also ich kann nicht sehen, wenn Menschen weinen oder das geht mir ans Herz. Und dieser brutale Übergriff auf die Ukraine, das ist für mich ein No-Go. Und das ist so mein Antrieb. Ich kann nichts an der Front machen. Ich habe keinen militärischen Background. Ich habe da keine Ahnung von, aber ich kann anders helfen, das weiß ich. Und ich sehe diese Dankbarkeit der Menschen, wenn es auch manchmal nur kleine Dinge sind, ich weiß, dass das hilft.
Ja,
Und
ich
das ist
denke
so
oft
meine
darüber nach. Es gibt
Motivation.
ja eben viele, die nicht so sind wie du, sondern die eben diese Empathie nicht haben, die das irgendwie ausblenden. Und ich denke oft darüber nach, was ist es eigentlich? Wie kommt es, dass die einen diese Empathie haben, so wie du? Du führst es auch auf deine Erziehung zurück. Was ist eigentlich mit diesen ganzen Menschen, die das irgendwie achselzuckend hinnehmen und denen das gar nicht so ins Herz geht? Ich verstehe es nicht. Gibt es vielleicht auch noch irgendwas in deiner eigenen Lebensgeschichte, was dazu geführt hat, dass du so auch so mitfühlen kannst? Also bei mir kann ich sagen, sind es so meine Eltern gewesen, die eben auch vertrieben wurden und ich habe das als Kind so miterlebt, was das für Auswirkungen hatte. Gibt es in deiner Geschichte auch irgendwie solche Erfahrungen, dass die dazu führen, dass du dich gut hineinversetzen kannst in die Menschen?
Na, ich bin halt in meiner Jugend durch den Mauerfall, ich bin ja in Ostdeutschland groß geworden und ich war 20, als die Mauer geöffnet wurde, bin ich ja geflüchtet nach Westdeutschland und war eigentlich ständig am Umziehen. Ich habe es ja nirgends länger als ein Jahr ausgehalten und dadurch bin ich nirgends angekommen in meinem Leben. Ich hatte nie feste Bekannte, so einen festen Freundeskreis um mich rum, musste immer wieder von vorne anfangen, weil so ein Umzug bedeutet immer, man muss irgendwo wieder neu anfangen, man muss sich neu einrichten, auf andere Leute wieder einlassen, eine neue Arbeit anfangen. Daher bin ich immer so ein bisschen getrieben worden, habe mich selber getrieben, es hat mich keiner getrieben. Diese Unruhe ist aber schon in unserer Familie so drin. Ich kenne das von meinem Vater, der ist auch, mein Opa hat mal zu mir gesagt, wir sind wie Zigeuner, ohne dieses Wort Zigeuner als Schimpfwort zu benutzen. Ich weiß, dass es heute nicht mehr üblich ist, aber es hat mein Opa halt nur mal gesagt damals. Und es stimmt, es hat mich genauso getroffen wie meine Großeltern und wie meine Eltern, ne? Und ich habe diesen kleinen Jungen damals im Fernsehen gesehen, der in Prümmischl mit einem kleinen Koffer weinend da an dieser Straße lang gegangen ist und da habe ich mich gesehen. Also ich habe gefühlt, was der Junge gefühlt hat. Seine Heimat zu verlassen, seine Eltern zurückzulassen in ein fremdes Land. Er ist natürlich nun viel jünger gewesen, aber trotzdem konnte ich nachvollziehen ungefähr, was in seinem Kopf vorgeht und warum er so doll weint. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen, hängt das auch mit meiner Geschichte zusammen.
Wir haben ja sogar festgestellt, du kennst meine Heimat. Du warst in
Ja.
Bad Pyrmont. Ich bin ja in Bad Pyrmont geboren und aufgewachsen. Und als wir uns schon mal unterhalten haben, hast du gesagt, ja, in Bad Pyrmont, da habe ich doch auch ein Jahr gewohnt. Ja, wie
Genau.
sich manchmal die Dinge doch überschneiden. Und dann denkt man, ja, die Welt ist doch irgendwie manchmal ein Dorf. Und dann muss man ja denken, also bei meinen Eltern war das ja auch so, die haben ihre Heimat verloren, aber sie konnten ja die Sprache. Und oft wird so, ja, da kommen diese Ukrainer und so, als wären sie so eine Art Schmarotzer. Und als könnte man überhaupt nicht nachvollziehen, was das bedeutet, seine Heimat zu verlassen in ein Land, dessen Sprache man auch nicht kennt, dessen Strukturen man nicht kennt, da, wo man wirklich richtig fremd ist, als wäre das irgendwie so eine tolle Sache. Das ist ja noch mal viel schlimmer, wenn man wirklich auch so auf Hilfe angewiesen ist. Es ist ja, wenn man helfen kann, dann ist man ja reich. Aber Menschen, die angewiesen sind auf Hilfe, ich erlebe das auch, diese große Dankbarkeit. Aber ja, eigentlich können wir uns viel besser fühlen, weil wir helfen können und geben können. Und diese Menschen sind auf diese Hilfe angewiesen. Ja, es ist wichtig, dass man sich da auch hineinversetzen kann. Ich höre dann ja manchmal so Sätze, was geht mich denn die Ukraine an? Die Ukraine ist weit weg. Ja, der Krieg ist schrecklich, aber wir können ja eh nichts machen. Was sagst du solchen Leuten?
Ehrlich gesagt gar nichts mehr. Dreh mich von denen weg. Bringt einfach nichts, mit den Leuten sich zu unterhalten, weil es kommen Aggressionen hoch, wenn man seine Argumente bringt. Ich bin da, wie gesagt, sehr emotional und reg mich dann auch auf und das möchte ich vermeiden. Ich kann es einfach nicht verstehen. Es geht hier auch um uns. Es ist unser Kontinent. Es ist nicht Amerika. Es ist nicht Afrika. Es ist unsere unmittelbare Nähe. Es ist praktisch unser Nachbar. Es sind Europäer. Sicherlich sprechen sie eine andere Sprache, ja. Aber fühlen tun sie genauso wie wir. Sie möchten in Freiheit und in Frieden leben. Und ich verstehe nicht, wie man sagen kann, ja, die fahren aber große Autos. Ja und? Wir fahren auch große Autos. Die einen mehr, die anderen weniger. Was ist da schlimm dran? Also, wenn jetzt der Krieg ausgebrochen ist, ist es schlimm genug. Sollen jetzt die Leute ihre Autos auf den Schrottplatz bringen und mit der Pferdekutsche hier rüberkommen? Ich kann es nicht verstehen.
Das, glaube ich, spielt auch viel Neid eine Rolle.
Richtig.
Ja, du hast ja im Moment, kümmerst du dich ganz viel um, wie heißt der?
Ladiklapp.
Ja, genau. Und da wollte ich dich bitten, doch mal zu erzählen, was dahinter steckt. Was ist das für eine Geschichte? Warum berührt dich das so sehr? Und warum, was ist los da?
Ja, also bei meiner letzten Tour war das Krankenhaus Lviv, wo der Vladislav liegt, eine Station von uns, weil meine Bekannten ihn schon länger kannten und ihm ein kleines Ladegerät sowieso vorbeibringen wollten. Und da bin ich natürlich mitgegangen, mit reingegangen und habe dadurch Vladislav und seine Mutter Irina kennengelernt. Und ich wurde dann praktisch vorgestellt und mich hat natürlich die Geschichte dahinter interessiert. Was ist mit dem Vladislav geschehen? Warum liegt er da? Warum ist er verletzt? Und seine Mutter hat mir dann erzählt, mein Bekannter, der Anton, der diese Tour geplant hat, der kann gut ukrainisch und konnte mir praktisch diese Geschichte dann auch übersetzen. Ja, und so habe ich erfahren, dass der Wladislaw im Oktober 23 schwer verletzt wurde an der Front durch einen Giftbombenanschlag. Da hat es mir schon mal die Sprache verschlagen. Und er wurde praktisch bewusstlos vom Schlachtfeld getragen, schwer verletzt. Auch körperlich hatte er Verletzungen, wahrscheinlich durch die Splitter, die da rumgeflogen sind, keine Ahnung. Ja, und lag dann viele Monate im Koma. Ich weiß jetzt nicht, ob künstlich oder ob das von der Krankheit ausging, weiß ich jetzt nicht. Aber er lag, wie gesagt, lange im Koma und er wachte dann auf zum Erstaunen der Ärzte, weil die Ärzte hatten ihn tatsächlich aufgegeben. Sie hatten zur Mutter gesagt, also beten Sie eigentlich nur noch. Sie können nichts machen. Und der Vladislav ist dann aufgewacht und bat um Essen. Und da waren die alle glücklich, haben geweint. Selbst die Ärzte, denen hat es die Sprache verschlagen. Ja, und er hat sich so durch seinen wahrscheinlich Lebenswillen, er ist ja auch jung, er ist mit 22 ist er eingezogen worden. Der ist jetzt 25 Jahre alt, also ein junger Mann, ne? Und ich habe auch Bilder gesehen, vor dem Krieg, wie er ausgesehen hat. Das ist ein bildhübscher junger Mann. Der hat sein ganzes Leben vor sich. Es könnte mein Sohn sein.
Ja,
Wie
ich habe einen
er,
25-jährigen Sohn.
stellt man sich gar
Ja.
nicht vor, ne, was passieren kann. Ja, und wie Irina mir die Geschichte so erzählt hatte, hatte der Vladislav mich angeschaut, hatte auf mein T-Shirt geschaut. Ich hatte so ein Ukraine-T-Shirt an, hatte dieses Emblem gesehen auf meiner Brust und fing an zu lächeln und hob seinen Daumen so. Und das hat mich so berührt, ja, dass er so diesen Reiz wahrnimmt und ja, im Inneren lebt er ja. Er kann halt nur außen nicht so, wie er gern möchte. Also er fühlt seine Beine, kann sie aber nicht steuern. Seine Hände sind sehr verkrampft, die sind schon spastisch, so dass er gar nicht so richtig greifen kann. Ich kenne das durch meine Tochter, weil sie hat ähnliche Symptome, aber es ist eine andere Geschichte durch einen Schlaganfall. Diese spastische Geschichte. Und deswegen konnte ich auch so ein bisschen mitfühlen und mir ging das gleich ans Herz. Und ich hatte von dem Augenblick entschieden, dem jungen Mann helfe ich. Dem muss ich helfen. Und es war eine private Entscheidung in mir selber. Und ich habe dann auch beim Verlassen des Krankenzimmers, wo wir abgereist sind, der Mutter in die Hand versprochen, dass ich mich für Wladislaw einsetzen werde.
Ja, ich denke immer, ja, in den Nachrichten hört man dann, ja, es gibt einen Toten, es gibt fünf Tote, aber man sieht überhaupt nicht die Menschen dahinter. Es wird nicht über,
Richtig.
es hinter jeder Zahl steckt ja das Schicksal eines Menschen. Der Mensch, die Familie, die Mutter, die Partner, die Kinder. Es müsste viel mehr berichtet werden über die Menschen. So wird ja auch Empathie unterdrückt.
Richtig,
Ich
richtig.
meine, ich weiß nicht, wer hat das mal gesagt? Stalin. Wenn ein Opfer, das ist schlimm, und viele, wenn es dann, das ist, sind dann eben Zahlen, das ist Statistik oder so. Ja, und genauso kommt mir das jetzt vor. Es ist nur noch Statistik. Aber die Menschen, die dahinter stehen, die werden überhaupt nicht gewürdigt. Schlimm ist das. Deswegen finde ich das auch wichtig, dass ja du sowas erzählst. Und aber es kommt ja denn nur in den sozialen Medien und eben nicht in den öffentlichen Medien. Da gibt es eben dann immer nur diese Zahlen. Heute wird wieder ein Kind getötet oder ermordet in Kiew. Wo sind eigentlich rote Linien? Also auch wenn ich denke, Wladislaw, wenn das Gift war, wo sind eigentlich die rote Linien? Gibt es keine? Auch als der Staudamm gesprengt wurde, war keine rote Linie. Ich lese immer wieder, dass auch chemische Waffen, neulich habe ich was von Napalm gelesen, ist anscheinend alles keine rote Linie. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wie unsere Politiker das zulassen können und wie Menschen da weggucken können. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was für eine Schuld lastet auf unseren Schultern. Das macht mich einfach fassungslos. Wie sieht es denn so bei dir aus? Bekommst du Unterstützung so aus deinem Umfeld oder wie erlebst du das hier?
Aus meinem direkten Umfeld ist es schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil hier im Osten, ich weiß nicht, woran es liegt, ist eine ganz andere Mentalität. Und gerade mit dieser Ukraine-Geschichte stehen viele Leute hier auf Kriegsfuß. In meinem privaten Umfeld, meiner Familie, musste ich auch vieles erst mit Argumenten widerlegen. Die akzeptieren es jetzt, finden natürlich nicht gut, wenn ich da laufend hinfahre. Aber na doch, eine Unterstützung hatte ich zum Beispiel von der Mutter meiner Tochter, mit der ich ja nun nicht mehr zusammen bin, aber sie hat damals für diesen Krankenwagen auch eine Spende gegeben. Also das möchte ich nicht vergessen zu sagen. Aber sonst wenig Unterstützung. Jetzt so nach wirklich ein paar Jahren, sind ja nun 3, 3,5 Jahre, merke ich, wie so über meine sozialen Netzwerke viele dabei sind, die in meiner Nähe hier sind, die ich kannte oder kenne, und aus den Augen, jetzt bekomme ich oft Fragen, Mensch, Udo, brauchst du nicht das oder was wird gerade gebraucht? Ich räume gerade das Zimmer von meinem Sohn aus und ich hätte noch Kleidung und. Aber es kommt sehr schleppend, muss ich sagen. Und viel mache ich tatsächlich über ehemals Twitter X. Durch meine Spendenaufrufe kommt viel mehr als eigentlich aus meinem Umfeld.
Wenn es das nicht gäbe, ich habe auch immer so ein Grummeln, dass ich jetzt da Elon Musk da irgendwie da auch noch unterstütze, womöglich. Ich habe sogar 30 Euro bezahlt pro Jahr, damit ich längere Videos posten kann und längere Texte schreiben kann. Aber ich bin auch hier so einsam. Und wenn es das nicht gäbe, ich meine, wir würden uns ja auch nicht kennen. Gestern war ich mit Froschfriseur, habe ich mich getroffen in Bremen. Also die Kontakte, die ich habe, habe ich tatsächlich auch über die sozialen Medien. Und man kann das kritisch sehen, aber wenn es das nicht gäbe, dann
Richtig.
könnten wir uns nicht verbinden. Und man kann über die Bubble sagen, was man will. Die Bubble ist wichtig. Dann stell dir mal vor, die
Richtig.
Bubble gäbe es nicht. Wie schrecklich. Dann würden auch die Menschen in der Ukraine ja diese Solidarität nicht spüren. Denn es wird
Richtig.
ja durch die öffentlichen Medien nicht gefördert. Und ich bin auch im Moment, ich bin ja richtig enttäuscht. Wir haben ja einen Brandbrief geschrieben und es gibt ganz wenige, die das wahrgenommen haben. Jessica Berlin hat mit mir angefangen, darüber zu sprechen und ist zumindestens in Kontakt getreten. Gustav Gressel hat gestern unterschrieben und Andreas Umland. Aber sonst die komplette Expertenbubble und Journalistenklasse ignorieren das. Ich erwarte ja gar nicht, dass Sie das unterschreiben. Aber Sie könnten doch zumindest es erwähnen und sagen, hier, guckt mal, hier gibt es eine Graswurzelbewegung von Ukraine-Unterstützern von unten aus dem Volk. Schaut mal, also das kann man sich ja wenigstens mal angucken und durchlesen. Aber nichts, es wird richtig ignoriert. Ich verstehe es nicht. Ich bin da richtig sauer drüber. Aber jetzt wieder zu dir. Hast du in Deutschland Kontakt zu Ukrainern?
Ja, ist sehr interessant, deine Frage. Und zwar kann ich da tatsächlich eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich radel im Sommer immer gerne zu einem Baggersee. Und das mache ich jetzt schon mehrere Jahre. Und immer fahre ich an einem Haus vorbei, wo eine große ukrainische Fahne raushängt. Und ich habe mich immer gefragt, wer da wohl drinnen wohnt oder was da drinnen wohl geschieht, wenn ich da immer vorbeifahre. Und Anfang des Jahres, das muss so im März, April gewesen sein, dachte ich mir, Mensch, jetzt klingelst du da einfach mal. Was kann passieren? Und fragst mal den Hintergrund von dieser Fahne. Ja, und da machte mir eine freundliche Frau die Tür auf und ich habe gleich gemerkt, ukrainisches, gebrochenes Deutsch. Und sie erzählte mir dann ihre Geschichte. Ja, sie ist Ukrainerin, kam aber schon 2015 nach Deutschland, kam aus Odessa. Sie ist mit ihrem Mann hier, hat dieses Haus gekauft. Sie ist Ärztin, ihr Mann ist auch Arzt. Und sie ist gerade im Aufbau einer Hilfsorganisation, beziehungsweise sie will einen eigenen Verein gründen. Und ob ich nicht Interesse hätte, mal mit vorbeizukommen und mal schauen, was sie macht. Und wir hatten uns dann verabredet, mal zu einem Gesprächstermin. Und so hat es angefangen. Ich bin dann da mal hingefahren, wir haben uns dann mal hingesetzt. Ich habe ihr von meinem Projekt mit diesem RTW erzählt, fand sie ganz toll. Sie hat mir erzählt, sie macht ein ukrainisches Osterfest im April und sie bräuchte, ach so, ob ich da handwerklich irgendwie begabt wäre. Naja, und da ich im Keller bei mir unten oft so ein bisschen bastel, habe ich gesagt, na klar, was brauchst du denn? Und da meinte sie, ja, sie hat die Idee, sie wollte gerne Holzeier haben, die die Kinder dann praktisch auf diesem Fest bemalen. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich drechsel dir mal so zwei Mustereier, bringe sie dir vorbei, du schaust dir an, ob es deinen Vorstellungen entspricht und dann sagst du mir Bescheid, dann mache ich dir noch mehrere. Ja, gesagt, getan. Ich habe ihr die dann vorbeigebracht und sie war begeistert und meinte plötzlich zu mir, ja, sie bräuchte aber 100. Ah, aber ich hatte es versprochen und ich habe es dann gemacht. Ich habe ihr die 100 Eier gedrechselt, habe ihr sogar noch so eine kleine Drehmaschine dazu gebaut, wo die Eier eingespannt werden können, wo die Kinder dann auch mit einer Hand die Eier drehen können und mit der anderen Hand bemalen können. Ist super angekommen. Ich habe mitgeholfen auf diesem Osterfest und sie hat mir versprochen, ich kann Werbung für diesen Krankenwagen machen, habe dann ein Plakat angefertigt, habe da so einen kleinen Stand gehabt mit einer Staffelei und habe dann über mein Projekt erzählt, wo auch schon Lift Ukraine mit involviert war, also habe die gleich mit vorgestellt und habe da an diesem Osterfest dadurch 400 Euro eingenommen. Und
Toll.
als kleinen, ja, und als kleinen Obolus hat dann die Svetlana, heißt sie übrigens, mir noch am Ende 200 Euro von ihrem Verein dazugegeben.
Toll.
Und da
Ja,
war ich
du hast mir
natürlich
ja
glücklich.
Fotos geschickt und ich will auf jeden Fall eine YouTube-Version machen von unserem Interview, damit die Menschen auch sehen können. Macht viel Arbeit, aber ich mache das, weil ich es wichtig und gut finde. Und du hast ja gesagt, du hast mit Lift Ukraine hast du zusammengearbeitet. Bist du Mitglied bei Lift Ukraine? Hast du dich irgendeinem Verein angeschlossen oder wie machst du das?
Nein, nein, ich hatte zwar überlegt am Anfang, aber ich habe es nicht angesprochen. Ich habe es nur angedeutet, dass ich gerne mit denen zusammenarbeite. Aber bei Lift Ukraine ist es so, die haben nicht ständig kurz hintereinander laufende Projekte. Die liefern halt aus Westdeutschland beziehungsweise Frankfurter Ecke Hilfslieferungen, die dort gesammelt werden, direkt nach Ternopil. Die werden dort ausgeladen. Man setzt sich wieder ins Auto und fährt wieder zurück. Das ist so eine Geschichte, die am Wochenende abläuft und die für mich aber bedeuten würde, ich fahre so eine Tour vielleicht einmal im Monat, weil es gibt ja auch mehrere Fahrer, was ja auch in Ordnung ist. Es wäre mir zu wenig gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es nicht direkt angesprochen und wollte dann am Ende aber auch frei bleiben in meinen Entscheidungen und in meinen Projekten, weil ich selber ja auch viele Überlegungen habe. Und deswegen habe ich mich keiner Organisation angeschlossen. Jeder, der mich kennt, ich kenne jetzt drei Organisationen, für die ich schon was gemacht habe, die kennen mich. Den habe ich angeboten, wenn ihr Hilfe braucht, egal welche, fahren, anpacken, wie auch immer, sagt mir Bescheid, ich mache mich frei. So würde ich es gerne auch weiter beibehalten.
Ja, genauso wie nicht über die Menschen, über die Schicksale, über die einzelnen Schicksale gesprochen wird in den Medien, nicht gezeigt werden. Menschen wie du werden ja auch nicht gezeigt. Also deswegen habe ich gedacht, ich muss einen Podcast machen. Ich muss einfach diesen Menschen, die so viel geben, die so engagiert sind, die helfen, aus, ja, ehrenamtlich, also ohne dafür bezahlt zu werden, sondern einfach aus Mitgefühl, aus Engagement, ja auch aus Vernunft, ja auch zu sagen, so, ich kann da nicht zugucken, ich tue hier was. Und diese Menschen werden überhaupt nicht gewürdigt in den öffentlichen Medien, denn es ist ja auch eine Inspiration. Du bist ein Vorbild. Und ich habe ja auch schon andere Interviews gemacht. So viel tolle Menschen, auch mit so viel Expertise. Die Menschen wie du, wir haben auch Expertise, wir haben auch Lebensexpertise. Also nicht nur, wir kennen, haben nicht nur Bücher gelesen, sondern wir haben eben auch Lebenserfahrung aus vielen Lebensbereichen. Und ich fände es so wichtig, dass Menschen wie du also mehr Würdigung finden. Ich meine, man sieht immer wieder dieselben Experten in den Talkshows, aber wir Menschen von unten, die ja im Grunde diese Gesellschaft auch am Laufen halten. Ja, die Zivilgesellschaft ist ja wichtig, ja, aber wir werden irgendwie nicht gehört. Wir werden nicht gezeigt. Verstehst du das?
Ich habe drüber nachgedacht, bevor du ja mit mir gesprochen hattest. Ich fand es nicht wichtig, weil für mich die Hilfe zählt. Aber jetzt im Nachgang hast du mich natürlich angestoßen, drüber nachzudenken. Und ich finde es gut, was du machst, nicht um meinetwillen, weil du ja auch andere Leute interviewst. Und ich finde schon wichtig, was du auch schon erwähnt hast, dass den Leuten eine Stimme bzw. ein Gesicht gegeben wird. Und dadurch ja auch andere animiert werden und vielleicht auch mal über sich selber nachdenken. Mensch, ich könnte ja auch einiges tun. Stehe da völlig hinter dir. Also das finde ich gut.
Wir haben jetzt nicht mehr so ganz viel Zeit und ich möchte zum Schluss dich doch noch mal fragen, was wünschst du dir? Was wünschst du dir von der Politik? Was wünschst du dir von deinen Mitmenschen? Was möchtest du unbedingt jetzt noch sagen? Deine wichtigste Botschaft.
Ja, also von der Politik wünsche ich mir endlich mal die Füße von der Bremse zu nehmen, endlich mal mehr Rückgrat zu zeigen, die Versprechen einzulösen, die wir der Ukraine gegeben haben, und alles möglich zu machen, dass dieses Land und mit deren wunderbaren Menschen überleben kann. Und von meinen Mitmenschen wünsche ich mir einfach mehr Empathie, mehr Aufmerksamkeit für rechts und links von sich. Mehr schauen, wie geht's den anderen und nicht immer nur, wie geht's mir. Und hoffentlich werde ich nicht geschädigt. Bisschen mehr den Egoismus ablegen.
Und ich sehe hier, ich sehe dich ja im Bild, du hast so eine schöne Kette um mit dem ukrainischen Wappen. Solche kleinen Zeichen finde ich auch schon immer wertvoll. Wenn ich rausgehe, ich habe auch mal meine Handytasche in Ukraine-Farben oder eben ein kleines Abzeichen oder eine Einkaufstasche, sodass die Leute sehen, hier ist jemand, der setzt sich dafür ein, dass das in der Öffentlichkeit bleibt, dass das nicht vergessen wird, sondern das ist und bleibt ein Thema. Ich habe neulich hatte jemand, ja, die Leute sind irgendwie abgestumpft. Man muss das wach halten. Und das kann man eben auch durch solche kleinen Gesten. Jetzt ist die Zeit gleich um. Ich will auf jeden Fall noch Tschüss sagen können in Ruhe und mich bei dir bedanken und dir eine gute Reise wünschen. Donnerstag geht's ja los und du bringst, glaube ich, Schweißgeräte, ne, bringst du hin.
Ja.
Das wird ja dringend gebraucht, Werkzeug, um diesen ganzen, alles wieder zu reparieren, was da die Russen kaputt hauen, diese Bestien. Ich wünsche dir eine gute Fahrt, komm heil wieder zurück. Danke, Udo. Danke für alles.
Ich danke dir für dein Interesse.
Und gute Vorbereitung und gute Reise und komm heil wieder. Tschüssi.
Tschüss.